Maximum Metal, der Metal Hammer Podcast.
Episode 44 vom 2. Dezember 2022 für euch am Mikrofon, Metal Hammer Chefredakteur Sebastian Kessler.
Und Katrin Riedel aus der Metal Hammer Redaktion. Wie schön, dass ihr wieder da seid und uns zuhört.
Wir haben wieder einen bunten Strauß Weihnachtsplätzchen für euch am Start. Nämlich neben den Themen der Woche die wichtigsten Releases der nächsten zwei Metal-Wochen sowie einen spannenden Talkgast, nämlich quasi drei Personen in einem.
Ja, und zwar sind das Eric Cohen,
aka Jack Latten,
aka Daniel Geiger, also der Sänger und Vorsteher der Bands Smokeblow und Eric Cohen, ist bei uns im Interview mit unserem Kollegen Frank Thieses zu hören.
Ja, und davor gibt's die News.
Back in Black, das Metal Update.
Und was das für Neuigkeiten sind. Wir haben schön gestaunt Anfang der Woche, als völlig aus dem Nichts eine neue Metallica-Single.
Metallica!
Zitat Ende. Auf uns herab prasselte. Nicht nur eine Single, sondern direkt ein neues Album, Infos zu einem neuen Album, Tourdaten, Tourtickets. Es war eine echte Metallica-Woche.
Herrlich.
Aber es war nicht alles ganz einfach zu durchblicken, glaube ich.
Ja, wollen wir zuerst über den Song sprechen?
Sehr gerne. Lux Aeterna mit einem lateinischen vorne dran. Oder ist es griechisch? Ich weiß nicht genau. Ballert in 3 Minuten 30 gut geradeaus.
Das Schlagzeug klingt ein bisschen wie aus der Blechbüchse, oder?
Ich habe ja schon mal St. Enger auch gehört, bin da ja anderes gewohnt.
Ja, das sind wir alle.
Es ist nicht der natürlichste Schlagzeugsound der Welt, glaube ich, aber es ist einer, der gut voranprügelt. Und
es ist ja auch gemein, sich immer am Schlagzeug aufzuhängen, das wollen wir jetzt ja auch
aber
nicht.
Guter Schlagzeugsound ist wichtig und zumindest jetzt hier auf der Studioaufnahme macht Lars einen super Job. Schnell, taktvoll, präzise, kann man nichts gegen sagen. Erstmal, der Sound ist mir jetzt nicht negativ aufgefallen, aber ist halt produziert. Aber darf's ja. Metallica dürfen produziert klingen. Sie hatten auch schon mal mieseren Sound.
Für mich klingt das eher wie aus der Blechbüchse ein bisschen. Also gar nicht überproduziert. Eher scheppernd. Egal. Darum geht's ja gar nicht.
Doch, so natürlich geht's auch darum. Wie findest du den Sound sonst?
Den Sound und den Song.
Alles.
Ja, super. Also mir gefällt Lux Aeterna doch ziemlich gut. Hat ordentlich Schub und Tempo. Tolle Gitarrenarbeit, fette Riffs, richtig guter Gesang. Im Refrain kommt der gute Papa Head mit seiner Stimme auch ganz schön weit hoch, finde ich. Also
schon.
Ja,
sind tolle Schreie und tolle Gesangsmelodien. Ich mag diese Phase, in der die Band gerade ist, wo sie so gefühlt diesen Rock'n'Roll aus Load, Reload und den alten Thrash Metal kombinieren. Das haben sie jetzt mit Hardwired auch schon gemacht. Und ich finde, Lux Aeterna ist ein Song, der auch genauso auf Hardwired hätte stehen können und verspricht, eine schöne Fortsetzung des letzten Albums damit zu werden, was da kommt.
Wobei es doch auch viele Stimmen gibt, die das jetzt als Rückkehr in die Oldschool-Zeit ansehen.
Habe ich so nicht gehört.
Es drückt halt ordentlich aufs Gaspedal.
Schon. Ich bin ein bisschen überrascht davon, dass viele Leute das als so oldschoolig wahrnehmen. Geht mir nicht so. Also nicht oldschooliger als Death Magnetic und Hardwired eben waren. Aber vielleicht ist Hardwired auch nicht mehr so bei jedem in Erinnerung geblieben. Ich mochte das Album sehr und mag es immer noch.
Bei mir ist es auch nicht mehr so in Erinnerung, muss ich zugeben. Eher Death Magnetic.
Bei mir ist nicht jeder Song von Hardwired in Erinnerung geblieben, weil es doch ein relativ langes Album war. Ja, es waren am Ende gar nicht so viele, glaube ich. Es waren auch nur 12.
War das nicht ein Doppelalbum?
Ja, aber die Songs waren alle so unfassbar lang, dass die auf 2 CDs aufgeteilt werden mussten. Aber ich glaube, es waren nur 12 Nummern. Und das trifft dann halt auch auf das kommende Album zu. 72 Seasons soll das heißen. 12 Songs haben, 77 Minuten laufen, wird also auch zu lang für nur eine CD tatsächlich, wenn das so ist. Steht uns wieder ein Doppelalbum bevor.
Na, mal schauen. Ein bisschen heftig finde ich auch die Tatsache, dass der Song nach nur einem einzigen Tag halt einfach mal 4,9 Millionen Aufrufe bei YouTube und über 31.000 Kommentare hat.
Krass.
Also schon heftig. Und ganz klar, also Metallica ziehen ordentlich und schaffen es immer noch, Leute anzusprechen und zu bewegen und da auch kollektive Diskussionen, teilweise Euphorie auszulösen, ist schon toll.
Ja, super, wie euphorisch die Leute es wahrgenommen haben, ob sie jetzt den Song für sehr oldschoolig halten und darum feiern, ob sie ihn wegen des Rock'n'Roll-Faktors feiern, ob sie ihn feiern, weil er so kurz ist. Ich habe auf jeden Fall sehr wenig negative Kommentare im Netz gelesen und das ist dieser Tage ja schon was wert.
Richtig. Textlich finde ich das Stück übrigens auch ganz interessant. Ich habe mal geguckt, denn natürlich sind ja Songtexte auch immer ja, für unterschiedliche Interpretationen offen und können sehr vielfältig aufgefasst werden. Für mich wirkt das aber tatsächlich so ein bisschen wie die Beschreibung einer Live-Situation. Also einmal aus Sicht des Publikums, vielleicht aber auch aus Sicht der Band. Also da heißt es irgendwie, approaching thunder, awaiting the light, also donnern und blitzen tut es ja im übertragenen Sinne eben auch auf einer Konzertbühne. A sea of hearts beat as one unified spielt vielleicht auf das Gemeinschaftsgefühl des Publikums an. Und dann natürlich full speed or nothing, ja, gerne, los geht's mit Vollgas, wie auch der Song irgendwie ziemlich schnell dahin brettert. Und dann auch noch sehr schön, Commiseration, Sonic Salvation, cast out the demons that strangle your life. Also so ein bisschen Erlösung und Freimachung vom Schlechten durch die Musik.
Schön.
Und später dann noch Amplification, lightning the nation, never alive more than right here tonight.
Das also, klingt tatsächlich sehr nach.
Also die ganze krass, Nation ja. wird quasi von diesem Lichtblitz erfasst. Man fühlt sich so lebendig wie nie zuvor. Und das Lux Aeterna, also das ewige Licht, könnte dann in diesem Kontext, wenn das denn so ist, wie ich das hier behaupte, könnte entweder die Musik sein oder vielleicht sogar auch die Band für ihre Fans, also Metallica selbst.
Geil. Das ist eine sehr schöne Interpretation, die ich so auch noch nirgendwo gehört oder gelesen habe. Bisher hatte ich wo gelesen, dass es irgendwie auf die Kommunion anspielen könnte, weil Lux Aeterna wohl in so einem Kommunionsvers dann irgendwie auch fällt. Ich selber kann mich nicht mehr dran erinnern, es ist zu lang her.
Ich wurde konfirmiert, daher kann ich mich das auch ist nicht
so ein Kommunionsding. Vieles von dem, was du zitiert hast, ließ sich auch darauf tatsächlich irgendwie lesen oder so. Auch das Austreiben von Dämonen ist dann ja was sehr Katholisches.
Passt ja auch im übertragenen Sinne so ein bisschen, weil ja gerade Musik auch so eine religiöse Komponente einfach hat. Ja. Also dieses Gemeinschaftserlebnis. Es hieß ja auch, es ist ein Pandemiealbum tatsächlich, so sozusagen aus der Pandemie rauskommend dann wieder diese Sehnsucht nach der Erlösung durch das Live-Gefühl quasi.
Aha. Ich finde auf jeden Fall die Live-Interpretation noch stimmiger und schöner als die komische Kommunionsinterpretation.
Ist tatsächlich eine handgemachte, also ist jetzt nur mein Eindruck, muss so nicht sein.
Na, hier sprechen Musikjournalisten, wird schon was dran sein.
Innen.
Entschuldigung. Das generische Maskulin, Verzeihung.
Genau. Also in diesem Sinne noch wäre das natürlich eine perfekte Nummer, um die kommenden Live-Konzerte auch zu eröffnen.
Mit Sicherheit. Auf die wir gleich zu sprechen kommen oder wollen wir erst noch sprechen, was wir über das Album bisher noch wissen?
Nicht viel.
Viel ist es nicht, nein, aber eine Tracklist steht schon, die werde ich jetzt nicht mehr vorlesen, weil ich glaube, das hilft jetzt auch niemandem weiter.
Quelle Internet.
Genau, aber 12 Songs sollen es werden und 77 Minuten habe ich irgendwo gelesen. Da dieser Song jetzt ziemlich kurz ist, werden die anderen dann wahrscheinlich die 5-6 Minuten Marke wieder locker sprengen. Aber es ist recht, Metallica waren jetzt auch nie eine Band fürs 3 Minuten 30 Radio Format und wenn die Songs es tragen, bitte her damit.
Oder es sind alles 3 Minuten 30 Songs und am Schluss gibt es ein 20-minütiges Outro.
Das wäre auch sehr, sehr geil. Das wäre sehr, sehr geil. Auf den letzten Alben waren auch immer ein paar Songs, die waren ein bisschen lang und hätten auch 2-3 Minuten weniger vertragen können. So selbst Bit of the Bone vom letzten, das war der letzte Track auf dem vorherigen Album.
Das
den habe ich erst auf der Fahrt zum Paradise aufgelegt.
Ach, deshalb.
Im Auto, darum ist er wahrscheinlich noch im Ohr, aber da habe ich dann beim Autofahren auch gemerkt, so okay, wenn der Song jetzt vorbei wäre, wäre es richtig geil gewesen. Oh, geht noch 3 Minuten. Gucken, was das Album hergibt. Vielleicht tragen es die Songs, denn es ist ein Konzeptalbum, wenn ich das richtig verstanden habe. Und wenn ich das alles so richtig gelesen habe, wird es dann das erste Mal sein, dass tatsächlich sich so ein ganzes Thema durch ein Metallica-Album durchzieht. Ich glaube, das haben die bisher so noch nie gemacht. Außer bei Lulu, aber darüber sprechen wir nicht.
Psst. Ja, mega.
Und zwar die ersten 72 Jahreszeiten eines Lebens, also die ersten 18 Jahre, die einen Menschen sehr prägen, wo man von den Eltern sehr geprägt wird, wo man laut ersten Statements von James Hetfield gelehrt bekommt, was für eine Art von Person man eigentlich ist und wie einen das im Erwachsenenleben auch weiterhin noch beschäftigen wird.
Das würde natürlich dann schon wieder für die Kommunionstheorie sprechen.
Ja, oder sie standen da zum ersten Mal als 16-Jähriger auf der Bühne, wobei der Song, glaube ich, in der Tracklist relativ früh ist und in 4 Jahren standen sie wahrscheinlich noch nicht auf der Bühne. Aber 12 Songs passt ja auch nicht mit 18 Jahren. Das werden sie dann so wahrscheinlich nicht akkurat
umsetzen. In jedem Fall spannend. Also Konzeptalben finde ich immer super interessant, weil man da dann immer merkt, dass sich die Band Gedanken gemacht hat und einfach also mehr macht als Musik, quasi ein Gesamtwerk, ein Kunstwerk erschafft, das halt über das Musikalische hinausgeht. Bin ich sehr gespannt, was das wird.
Ja, das könnte ein komplexes Werk werden. Auf jeden Fall, die Spannung halten sie hoch. Komplex ist auch die Art und Weise, wie die Tour stattfindet und man Tickets kaufen konnte und vielleicht auch noch kann.
Habe ich das richtig verstanden, dass man nicht Tickets für ein Konzert kaufen kann, sondern wenn überhaupt Tickets für beide Konzerte?
Erstmal schon. Ich habe auch ein bisschen gebraucht, bis ich gerafft habe, wann diese Konzerte eigentlich stattfinden. Ich habe da gesehen so, oh cool, zwei in Hamburg, zwei in München. Und dann festgestellt, hey, die sind ja beide Ende Mai. Wie geht das denn? Oh, München ist jetzt 2024. Das war so mein erster What the fuck-Moment. Der zweite war dann festzustellen, dass das zweite von den beiden Hamburg-Konzerten, die 2023 stattfinden im Mai, am gleichen Tag ist wie Ozzy Osbourne in Berlin.
No.
Mist. Entscheidung. Und dann die Realisation, dass man tatsächlich nur in Anführungszeichen Wochenendtickets kaufen kann. Das heißt, das Konzert für den Freitag und den Sonntag in Kombination.
Es ist auch noch Freitag und Sonntag, also nicht Samstag, Sonntag?
Nee, es ist ein Tag zwischendurch Pause, weil Sauerstoffzelt, nochmal einen Tee trinken und so, das muss schon sein.
Das finde ich ja schon gemein, oder?
Schon, also als Anreisender musst du halt schon dann ein paar Nächte Hotel mit einberechnen.
Also in der heutigen Situation, ich sag mal Inflation, die Leute haben es nicht mehr so üppig, Geldmangel überall,
ja, Konzerte
sind purer Luxus, finde ich absolut fehl am Platz und völlig unverständlich, was soll das?
Aber
man kann doch nicht den
das
Leuten
ist dann das
sagen,
Luxuskonzert unter den Luxuskonzerten.
Ja schon, aber man kann doch nicht den Leuten sagen, ja schön, dass ihr die Kohle für ein Konzert gerade so zusammenkratzen könnt, reicht uns leider nicht, wir verkaufen nur an Leute, die sich beides leisten können. Finde ich echt unmöglich, ehrlich gesagt.
Ja, es sind schon ein paar Sachen, die ich daran komisch finde. Einerseits ja, das Geld, das bei Leuten nicht so locker sitzt und damit spricht man erstmal die an, die es noch ein bisschen dicker haben als andere.
Ja, das passt überhaupt nicht zu Metallica.
Tatsächlich
eine Arbeiterband,
nicht,
was soll das?
Ja, das ist seltsam. Seltsam auch, okay, unwahrscheinlicher Fall, aber angenommen, am Freitag stecken sich auf dem Konzert alle mit Corona an, ist Sonntag keiner mehr da. Okay, das wird so nicht passieren. Trotzdem, aber dass die gleichen Leute am Sonntag da wie am Freitag, willst du das als Band? So,
nein.
Du willst doch irgendwie möglichst vielen Leuten eigentlich die Möglichkeit geben, ein Konzert zu besuchen und spielst darum zweimal in einer Stadt, damit Leute zweimal eine Möglichkeit haben, ein Ticket dafür zu kaufen. Und dann verkaufst du es aber nur einmal an die gleichen Leute. Das ist irgendwie weird.
Also offensichtlich wollen sie besser betuchte Superfans ansprechen. Sie spielen ja, glaube ich, auch zwei verschiedene Setlists.
Das ist richtig und das ist cool. Diese ganze Tour steht unter dem Motto No Repeat Weekend. Das heißt, sowohl die Setlisten ändern sich Montag und Sonntag, als auch die Vorbands. Die Vorbands allerdings sind im Ausland noch ein bisschen cooler als in Deutschland. In den USA spielen nämlich Pantera davor. Das ist schon sehr, sehr fett.
Also
nichts gegen die deutschen Vorbands.
Du meinst Tribute to Pantera.
Pantera 2.0. Nennen wir es, wie wir wollen. Mhm. Oder wie sie wollen. Sie wollen, dass es Pantera heißt.
Mhm.
Erstmal.
Ja, würde ich auch gerne sehen. Aber was sehen wir?
Also
wahrscheinlich nichts am Ende, weil als kleiner Musikjournalist kann man sich das nicht leisten.
Das habe ich mir jetzt hier nicht notiert. Es gibt zwei Vorbands pro
Termin. Ich glaube, Ice Nine Kills spielen irgendwo mit.
Ja, ich glaube, Five Finger Death Punch war noch irgendwo.
Ja,
waren es die Architects?
Ja, und Mammoth Wolfgang van Halen.
Ah, richtig, ja. Okay, in welcher Kombination und wo auch immer. Das sind aber irgendwie so die Vorbands für Europa-Deutschland. Ab 20.01. wird es dann auch noch Einzeltickets für die jeweiligen Tage zu kaufen geben, wenn da noch Tickets da sind. Weil schon jetzt ist es so, dass irgendwie am Dienstag konnten die ersten Tickets gekauft werden von Leuten, die Fanclub-Mitglied A sind, Fanclub-Mitglied B am Mittwoch und Leute, die das Album vorbestellt haben, durften dann nochmal einen Tag später ran oder so. Und
okay, also wir gehen davon aus, dass dann, wenn man Einzeltickets kaufen kann, keine mehr da sein werden, da alle...
Na, außer von Leuten, die zwischendurch ins Event gegangen sind und ihre Tickets zurückgeben mussten oder nicht bezahlen konnten. Die Tickets sind dann wieder im Verkauf.
Okay. Ich verstehe nicht.
Es ist ein komisches Konzept, das wird sich, glaube ich, so auch nicht durchsetzen. Trotzdem cool, dass Metallica wieder hierher kommen. Unglücklich, dass Metallica weder 2023 noch 2024 in Wacken spielen werden, offenbar, weil da haben sie Konzerte im Ausland.
Bitte.
Steht jetzt schon fest, aber dann kann man ab 2025 wieder fragen, spielt Metallica endlich bei euch? Irgendwann wird es soweit sein. Metallica in Deutschland ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Ich sag mal Metallica statt Metallica, oder? Ich bin schon so im US-amerikanischen Sprachduktus, dass ich da nicht mehr rauskomme.
Metallica. Dann kommen wir jetzt zu den Alben vom 2.12.
Steel meets Steel. Neue Alben im Härtetest.
Und da beginnen wir gleich mal mit einer neu formierten Band, die sich Isafjord nennt. Und zwar steckt dahinter ein in der Post-Metal-Szene ziemlich bekannter Künstler. Und zwar ist das Adalbjørn Adi Tryggvason von Sotsdafir. Und der hat sich hier mit Ragnar Solberg, einem ehemaligen Mitglied von Pain of Salvation, zusammengetan. Isafjord bedeutet übersetzt tatsächlich auch sowas wie Fjord aus Eis, Eisfjord. Das Ganze spielt auf die Heimatstadt von den Vätern der beiden Musiker an. Mhm. Also da gibt es eine Stadt, die so ähnlich heißt auf Island. Stilistisch ist die Band, wie ja auch Sotsdafir, in Postgefilden angesiedelt. Das Album klingt in meinen Ohren eigentlich wie die ruhigen Passagen von Sotsdafir, die ja allerdings für ihr Auf und Ab und halt eben diesen Wechsel aus sehr emotionalen und hart riffenden Phasen bekannt sind. Und genau das fehlt mir tatsächlich auf diesem Album jetzt auch ein bisschen. Also das Klavier spielt in einigen Stücken eine wichtigere Rolle als die E-Gitarre. Insgesamt steckt auch sehr viel Gefühl in den Stücken. Alis Gesang ist auch wieder wirklich großartig und bewegend, so wie auch in seiner Hauptband. Mir dümpelt es aber insgesamt so ein bisschen zu stark dahin. Also ich hätte ein bisschen mehr Action gut gefunden, wobei es dann vielleicht wieder zu sehr an Sotsdafir dafür erinnert hätte.
Da klingst du jetzt negativer, als ich erwartet hätte und auch negativer, als ich das Album wahrgenommen habe. Ich war auch am Anfang so ein bisschen, wo, oh ja, wann geht's denn los? Es dümpelt ja so dahin, aber ich habe es mir schön gehört, klingt auch zu viel.
Reingehört
und mich reingefühlt, glaube ich auch. Ich finde es, also du hast mit einem recht, es ist einlullend, gleichzeitig aber sehr, sehr schöne Melodien, schwebenden Gitarren, diese sanfte Zunahme von Intensität im Laufe eines Songs, gefällt mir sehr gut. Es ist Wintermusik, passt wahrscheinlich am besten vorm Kamin sitzend mit einem warmen und oder alkoholischen Getränk in der Hand, im Halbdunkel oder noch schöner beim Fahren durch Island und verschneite Berge. Auf jeden Fall Musik zum Runterkommen, die düster und dunkel und auch anrührend ist, ohne aber zermürbend, traurig oder deprimierend zu sein. Es ist schöne, gefühlige Musik, mit manchen Songs auch so ein aufbauender, positiver Dreh. Der dritte ist ausgerechnet der Titelsong, habe ich schon gesagt, wie das Album heißt. Ich kann versuchen, es auszusprechen, dann wird es besonders lustig. Hjartastjak. Hjartastjaki? Ah, ich dachte, es wäre mit dem Cursor, der hier blinkt. Ja, Hjartastjaki. Der Titelsong ist relativ positiv aufbauend. Während der darauf folgende Hedin, spricht man es dann wahrscheinlich aus, fast schon doomig ist. Von daher hat man dieses leichte Auf und Ab, aber natürlich nicht so krass und krachig wie bei Sotsdafir. Aber für einen, ich sag mal, netten Post-Metal-Abend, wo selbst Sotsdafir zu laut sind, ist Isafjord, glaube ich, ganz nett aufzulegen.
Ich hätte es tatsächlich auch als ein ganz gutes Album für die Vorweihnachtszeit beschrieben. Ja. Also kommt eigentlich gerade zur rechten Zeit. Man kann sich schön drin verlieren, man kann sich treiben lassen, ein bisschen die ruhige Musik genießen. Dieses Heidin bringt auch irgendwie so ein feierliches Gefühl rüber. Also wirkt schon fast so ein bisschen wie ein Weihnachtssong stellenweise. Wenn ich jetzt weitere Stücke hervorheben müsste, wären das der Titeltrack, der so gesanglich ein bisschen intensiver klingt. Und dann aber auch noch das wirklich sehr, sehr emotionale Fjord of Hope. Das geht wirklich unter die Haut.
Ja, das
vielleicht
schön.
Auch, weil das einen englischen Text hat. Ja. Also alle anderen Songs sind auf Isländisch gesungen. Und wer verzerrte Gitarren hören will, der kann auch noch den Song Njalsaga oder so anhören. Schon schönes Album. Das klang am Anfang jetzt vielleicht ein bisschen negativ. Es war aber eigentlich nur so der Vergleich zu Sotsdafir, die natürlich in meinen Augen da über alles erhaben sind. Aber schön, dass es jetzt dieses zweite Projekt gibt. Ich finde es übrigens auch gut, dass wir über das Album sprechen konnten, ohne mal eine Verbindung zwischen der Musik und der isländischen Landschaft herzustellen. Weil ich habe
gesagt, eine Fahrt durch Island wäre dabei sehr angemessen.
Ja, stimmt. Ich habe früher auch tatsächlich gerne von diesem Narrativ Gebrauch gemacht. Mittlerweile finde ich es aber fast ein bisschen albern, weil man das eigentlich nur bei isländischen Bands macht. Also klar, diese Landschaft ist irgendwie sehr einzigartig, aber das sind ja zum Beispiel die deutschen Alpen oder die Nordsee auch. Trotzdem lese ich selten, dass die Musik einer Band daher wie diese Landschaften klingt. Schon ein bisschen lustig, oder?
Santiano klingt nach See, Elveti klingt nach Schweizer Bergen und Eric Cohn klingt, als würdest du mit dem Motorrad durch Hamburg fahren.
Na gut, okay. Okay.
Und wie klingt Amberian Dawn? Als würden finnische Symphonic-Metaller aber covern. Denn das tun Amberian Dawn auf ihrem neuen, ich glaube 10. Album mit dem sprechenden Titel Take a Chance, a Metal Tribute to ABBA. Damit ist fast alles drüber gesagt. Es ist tatsächlich einfach erwartbar. Es klingt halt so, als würden eine finnische Symphonic-Metal-Band aber covern. Und das tatsächlich, muss man auch sagen, handwerklich gut. Die Fallhöhe ist ja da. Gerade gesanglich kann man da sehr viel falsch machen. Die Sängerin trägt es aber. Alles fein. Weitgehend ist es aber 1:1 nachgespielt mit ein bisschen härteren Gitarren und ein bisschen treibenderem Schlagzeug. Das ist ja mal ganz witzig. Auf Albumlänge trägt es das aber nicht. Es ist ja auch kein neuer Witz. Metal-Cover-Versionen von ABBA-Songs sind ja auch schon alt. Und da gibt es ja auch gute und tolle und lustige oder, wenn nicht lustige, dann halt wirklich gute, sei es von Avantasia, selbst irgendwie Malmsteen, von Ghost, von Therion, eine wunderbare Version von Summer Night City, kann ich in dieser Stelle sehr ans Herz legen. Und auch einzelne Songs von Embarrian Dawn kann man jetzt durchaus hören, das passt schon, aber auf Albumlänge ist das halt echt einfach Zeitverschwendung, Geldverschwendung, wenn das jemand kaufen sollte, Talentverschwendung, weil die Band ihr Handwerk ja eigentlich schon kann. Es wird trotzdem ihr erfolgreichstes Album wahrscheinlich sein. Es kann kein Stück besser laufen als das. Und ich glaube auch, dass das live durchaus Spaß machen kann, wenn man die, keine Ahnung, auf eine kleinere Bühne Metal Hammer Paradise stellt oder auf jedes andere Festival, wo man einfach mal Spaß machen will und ein bisschen Disco-Metal braucht, ist das voll in Ordnung.
Aber nein.
Albumlänge, nein. Come on. Also, Es ist eine Bonus-CD für ein Album.
Also nochmal, es gibt Aber und es gibt Metal. Und beides hat glücklicherweise nicht wirklich viel miteinander zu tun.
Oh.
Und wenn doch, sind es im besten Fall gut gemachte Anleihen, wie zum Beispiel bei Ghost. So, zu Coverversionen kann man stehen, wie man will. Ja, es gibt gute, es gibt schlechte. Die meisten sind, wenn wir ganz ehrlich sind, einfach nur überflüssig. Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber wenn ich Songs von Aber hören will, dann höre ich natürlich Aber im Original und für den, Entschuldigung, wirklich sehr unwahrscheinlichen Fall, dass ich Embarrian Dawn hören will, höre ich dann halt ein eigenes Album von dieser Band. Also mir leuchtet auch diese Motivation dahinter gar nicht ein. Embarrian Dawn sind Finnen, Aber sind Schweden. Natürlich dürfen nicht nur Landsleute Songs einer Band covern, aber was soll das denn, außer sich im Licht einer bekannten Band zu sonnen und ja, die Songs dazu covern? Also man kopiert die Hits in den meisten Fällen halt stur 1:1, ohne wirklich eigene Ideen. Also Entschuldigung, aber Songs brauchen doch kein Metal, um zu funktionieren. Und im Metal braucht niemand, also wirklich niemand, ein ganzes Album mit Aber-Covern. Also danke, aber nein, danke, nicht mal zur Weihnachtszeit.
Ich sag mal so, es hätte schlimmer kommen können.
Nein, es hätte nicht schlimmer kommen
Tragedy
können.
Tragedy hätten auch ein weiteres Bee Gees-Tribute-Album veröffentlichen können.
Was?
Schon wieder vergessen, dass es diese Furchtbarkeit auch mal gab?
Ja.
Ja, ich nicht. Ich merke mir sowas.
So, harter Schnitt von Aber zu Black Metal. Da kommen wir nämlich dann zu ein bisschen mehr Eigenantrieb, sag ich mal. Und zwar geht's um die Band Imhar Tarikat. Sehr kleine Band, auf die wurde ich 2020 aufmerksam, als ich das damalige Werk Sternenberster besprechen durfte. Das war nämlich damals eine echte Wucht, hat mich wirklich weggeblasen.
Ich erinnere mich sogar an den Albumtitel.
Nomen ist Omen, ein echter Sternenberster war das. Das war krass, also das war richtig, richtig hart. Kurz zur Band, die ist in Deutschland beheimatet. Der Mayman heißt Kerem Yilmaz und hat türkische Wurzeln. Er ist Sänger und Multiinstrumentalist und damit quasi bei dieser Band verantwortlich für so gut wie alles. Es gibt aber auch einen Session-Schlagzeuger und zwei weitere Mitglieder, die bei Live-Konzerten mit auftreten. Und die neue Platte trägt den klangvollen Namen Hearts Unchained at War with a Passionless World, was ja auch schon mal einiges hermacht. Zunächst mal können wir da auch eine weitere Entwicklung bei den Texten beobachten. Das erste Album hatte türkische Songtitel und dabei englische Texte. Sternenberster war dann komplett auf Deutsch gehalten und jetzt sind wir wieder bei englischen Titeln und Texten angelangt. Musikalisch geht es jetzt nicht mehr ganz so rau und harsch zu wie auf dem Vorgänger. Es ist aber immer noch Black Metal. Der Gesamtsound fällt so ein bisschen melodischer, stellenweise sogar richtig verspielt aus. Das heißt aber nicht, dass die Musik schlechter geworden ist. Ganz im Gegenteil. Also es ist ein richtig starker Mix aus schönen, derben Geballer und dominanten Gitarrenmelodien. Zum Beispiel hört man das im Stück Brute Majesty. Also klar, man könnte jetzt sagen, dass die Band damit ein bisschen standardisierter klingt und sich vielleicht an andere melodische Black-Metal-Bands angleicht. Ich empfinde das neue Material aber trotzdem als wirklich stark und finde auch gar nicht, dass es nach einem Kompromiss klingt. Also eher schon danach, als hätte der Macher neben dem Willen zu richtig brutalem Black-Metal halt auch irgendwie sehr viel Musikalität im Blut und in Sachen Songwriting einfach jede Menge zu sagen. Hört euch mal Flood of Life, The Beast Trigger an, dann wisst ihr, was ich meine.
Packen wir bestimmt in die Playlist, die ich an dieser Stelle noch erwähnen will. Die Metal Hammer Podcast Playlist auf Spotify. Sucht sie oder findet den Link in der Beschreibung dieser Episode. Letzte Woche habe ich vergessen, sie abzudaten. Das kommt nicht mehr vor, da kam das Metal Hammer Paradise inzwischen, diesmal denke ich dran. Sorry. Zurück zu Imhar Tarikat und Hearts Unchained at War with a Passionless World. Ich wollte am Anfang schnell wieder ausmachen, weil ich dachte so, boah, Black Metal-Gerumpel, habe ich gerade echt keinen Nerv für. Zum Glück bin ich dran geblieben, weil das hat sich echt schnell geöffnet. Die Melodien schälten sich hervor, Songstrukturen kamen hervor. Ich habe auf einmal verstanden, wie das aufgebaut ist und festgestellt, okay, das rumpelt ja nicht nur hier. Hier ist viel drin, es passiert viel, es sind richtige Songs und packende Songs. Der Gesang hat mir auch gefallen, weil er kein hohes Black Metal Krächzen ist, sondern eher so ein tieferes Bellen, Rufen zum Teil auch. Ein sehr, sehr, sehr emotionales. Ich fand's richtig gut. Touch of Percy fängt sogar fast ein bisschen postrockig, brockig an und wird erst dann wütend und polternd. Die Songs haben auf jeden Fall alle ihre Harmonien und tolle Melodien in den Gitarren-Soli, sehr rockig zum Teil. Das schält sich aber alles erst so ein bisschen raus für mich und ich bin froh, dran geblieben zu sein und ich danke dir für den Tipp an der Stelle, weil ich hätte das sonst komplett übersehen. Sterneberster hatte ich noch im Ohr als Albumtitel einfach, wusste jetzt aber nicht, dass das von der Band ist und habe das Album eigentlich auch als gut abgespeichert. Von daher schön, dass Imhat-Tarikat noch da sind und sich weiterentwickeln und weiterhin echt guten Schwarzmetall fabrizieren, produzieren.
Sogar auch mit so ein bisschen Spielereien noch. Also hier geflüstert das Kulissen-Intro und dann in der Mitte des Albums gibt es noch so ein instrumentales Intermezzo mit so Orgelklängen, bevor dann wieder die Post richtig abgeht. Dann zum Beispiel im Folgestück richtig fiese Raserei und Schreie. Also ja, die können es richtig brachial, aber halt eben auch melodisch und ausgefeilt. Hearts Unchained ist also ein richtig starkes Album, mit dem sie hoffentlich auch noch mehr Leute auf sich aufmerksam machen können. Ich würde sie auch tatsächlich gerne mal live sehen, ist nämlich noch nicht passiert. Leider war ich nämlich so blöd und habe das letztjährige Prophecy-Fest ausgelassen und sie halt deshalb verpasst. Ganz schön dumm.
Immer das, wo man nicht hingeht.
Ganz genau. Sie spielen tatsächlich beim Hell Over Hammerburg 2023 und sollte jemand von den Freunden vom Dark Easter Metal Meeting zuhören, bitte gerne für 2023 buchen. Ich würde mich sehr freuen.
Roh, aber nicht stumpf, habe ich mir noch aufgeschrieben als kurze Beschreibung des Albums. Womit wir zum nächsten kämen, einem Release von nächsten Freitag, den 9.12.
Und zwar stumpf, aber nicht roh.
Ja, stumpf und roh. Lionheart mit ihrem Album Welcome to the West Coast 3. Es ist jetzt nicht unbedingt die Episode, wo ich all meine Lieblingsbands vorstellen kann, sondern eher so, man pickt raus, was da ist. Lionheart, ja, Hardcore, Metalcore, der mir jetzt nicht am Herzen liegt, aber das Album wumst ganz gut. Lionheart haben gefühlt in den letzten Jahren auch nochmal Schub bekommen, nachdem sie, ich glaube 2016 oder 17, ein Jahr lang waren sie aufgelöst, haben dann aber schnell festgestellt, dass es eine blöde Idee war und waren auch schnell wieder da. Die Fans fressen ihnen aus der Hand und das auch zu Recht, weil das, was sie machen, ist, wie gesagt, stumpf und roh, aber gut. Auf dem Album haben sie jetzt unter anderem Jamie Chaster von Hatebreed, aber auch Ice-T als Gäste mit dabei. Wenn Ice-T irgendwo mit dabei ist, ist es immer ganz geil. Und es ist halt relativ stumpfer Bolo-Hardcore, der aber in seinem engen Kosmos Spaß macht. Es hat beim Hören immer so ein Gefühl vom alten Full Force in mir evoziert.
Ja, stimmt.
Ist Musik für sportliche Betätigungen im Moshpit. Aus dem Alter bin ich ein bisschen raus. Zu Hause hin mag ich es auch nicht.
Was? Du bist doch bei HSP im Force noch mitgelaufen.
Ja, da war ich aber, ja.
Nach einer Runde kaum.
Ich bin eine große Runde gelaufen. Ich habe mir auch Zeit dafür gelassen. Andere sind in der Zeit dreimal an mir vorbeigekommen, aber ich hatte mit der einen Runde meinen Spaß.
Das habe ich übrigens letztens erst im Netz irgendwo gelesen, dass Baby Metal angeblich jetzt irgend so eine Art Moshpit für langsame Menschen aufmachen wollen.
Das haben sie bei Heaven Slipper abgeschaut natürlich.
Ja, die ja auch schon sagen, hier nicht so schnell.
Der inklusive Moshpit.
Genau. Da ist dann tatsächlich auch ein Rollifahrer mitgefahren am Forst. Das fand ich großartig.
Äußerst. Inklusion ernst genommen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob bei Lionheart auch inklusive Moshpits passieren. Es klingt mehr so, es wäre einfach nur Bolo-Action und hohe Tritte am Start. Muss ich da nicht mittendrin stehen?
Ich fühle mich da ehrlich gesagt ein bisschen exkludiert. Das ist nämlich wirklich gar nicht meine Musik. Also ich kann da ehrlich gesagt wirklich wenig damit anfangen. In den allermeisten Fällen finde ich diesen Crossover zwischen Metal und Rap auch echt eher doof. Dieses auf dicke Hose machen und die Rap-Passagen, das geht mir doch wirklich ziemlich auf die Nerven. Ja, halbwegs interessante Gäste, okay, vor allem Alex von Malevolence im letzten Song Exit Wounds. Jamie Chaster hast du angesprochen, der ist, glaube ich, auch der Produzent auf diesem Album. Deathbed Confession beinhaltet dann noch sowas wie gesungene Zeilen, da ist Jamie Chaster auch zu hören eben. Insgesamt bin ich aber tatsächlich ein bisschen die falsche Ansprechpartnerin und überhaupt nicht die Zielgruppe dafür.
Ich glaube aber, die Zielgruppe kann ihren Spaß mit dem Album haben.
Bestimmt.
Und soll sie. Und gerne auf dem nächsten Full Force und auf dem nächsten Summer Breeze schön Staub aufwirbeln. Staub aufgewirbelt hat in den letzten Jahren auch Jack Letton aka Eric Cohen mit seinen verschiedenen Projekten. Nämlich einerseits mit Smokeblow, die dieses Jahr 25. Jubiläum feiern. Und seit 10 Jahren ist Jack Letton auch als Eric Cohen solo unterwegs. Smokeblow sind bekannt für ihren Hardcore-Punk, Eric Cohen für seinen zu Herzen und in die Faust gehenden Alternative Rock.
Da muss ich sagen, da ist es auch wieder. Hardcore-Punk, Smokeblow, finde ich so mittel. Eric Cohen, mega. Manchmal ist es einfach so.
Weil er da natürlich auch komplett andere Sachen macht als mit Smokeblow und eine komplett andere Genre-Schiene und ganz andere Hirnareale und Herzareale genau, bedient.
Tiefgehend statt asozial.
Aber Smokeblow macht auch die Asozialität ja ordentlich Spaß. So auch bei diversen Konzerten, die sie dieses Jahr noch spielen. Alben veröffentlichen sie ja nicht mehr, weil sie nicht müssen, aber sie spielen immer noch ausgewählte Konzerte. Das läuft sehr gut für sie. Für Eric Cohen läuft es auch gut. Er hat nämlich unter anderem den Titelsong für die Doku-Serie Neonstaub, die Straßen von St. Pauli, beigetragen. Sein Song Reeperbahn nämlich. Über diesen Song, über 10 Jahre Eric Cohen und über 25 Jahre Smokeblow hat sich Kollege Frank Thiesis mit Eric Cohen-Jack Letton unterhalten.
Don't Talk to Strangers, das Metal Hammer Podcast Interview.
Du persönlich hast ja in diesem Jahr musikalisch gleich 2 Geburtstage zu feiern. Zum einen 25 Jahre Bandjubiläum mit Smokeblow und zum anderen 10 Jahre Solo-Karriere mit Eric Cohen. Und ich habe mich so gefragt, so, was ist für dich in dem Zusammenhang aktuell die unwirklichere Zahl? So, dass Smokeblow nach einem Vierteljahrhundert immer noch am Start sind oder dass Eric Cohen jetzt auch schon eine ganze Dekade, 10 Jahre auf dem Buckel hat?
Naja, ist beides irgendwie ein bisschen unwirklich, ne? Also ja. Fangen wir mal mit Eric Cohen an, dass irgendwie so ein dahergelaufener Hardcore-Heini dann auf einmal mit 40 anfängt, deutschsprachige Rockmusik zu machen und es schafft sich dann 10 Jahre zu halten, ohne irgendwie dicke Unterstützung. Das ist schon irgendwie ziemlich krass,
ja.
Finde ich, ohne mir jetzt auf die Schulter klopfen zu wollen. Aber naja, es sind natürlich auch viel Blut, Schweiß und Tränen geflossen,
ja,
in all der Zeit. Und aber irgendwie habe ich und meine Leute und meine Partner haben wir irgendwie durchgehalten, trotz aller Widrigkeiten. Und das ist schon irgendwie echt geil, weil es sind ja auch echt andere Zeiten als noch in den 90ern, als wir mit Smokeblow gestartet sind.
Definitiv, ja.
Ja, Smokeblow natürlich auch. Ich meine, eigentlich eine völlig ungewöhnliche Band, die tatsächlich so alt geworden ist und die tatsächlich auch ihr Publikum gefunden hat, ihr Forum gefunden hat. Das ist auch nochmal recht ungewöhnlich. Also mit so einer ungewöhnlichen Mixtur, ungewöhnliche Mucke, ungewöhnliche Bühnenshows und irgendwie viel auf die Kacke gehauen. Das ist schon irgendwie krass. Aber man macht dann auch ein bisschen stolz. Und das ist irgendwie auch schön, dass es sowas irgendwie noch gibt in unserer kaputten Welt, dass so eine kleine, verrückte Band irgendwie überlebt hat und immer noch auftritt und Leute hat, die das gut finden und geil finden und so in ihrem kleinen Mikrokosmos umherkrebst und Leute glücklich macht und sich selber glücklich macht. Also die Band Leute aufmachen, das fand ich auch glücklich. Ja.
Ja, also zwei tolle Errungenschaften eigentlich, ne? Musikalisch.
Ja, klar, logisch, ja. Völlig unterschiedliche Sachen.
Ja.
Aber dennoch irgendwie eigentlich ist alles das Gleiche. Also bei Smokeblow habe ich dann auch 25 Jahre nur denselben Song komponiert und bei Eric Cohen im Prinzip weiterverfolgt. Und es klingt trotzdem alles völlig unterschiedlich. Das ist schon irgendwie alles ein bisschen strange.
Ja.
Ich bin irgendwie so ein Nichtmusiker eigentlich. Also alle meine Mitmusiker, die haben irgendwie alle 100.000 Mal mehr drauf als ich, aber ich bin halt irgendwie so der verrückte kreative Kopf im Hintergrund, der alles durcheinander wirbelt und sich da im Vordergrund drängelt. Und aber das scheint alles irgendwie gut zu funktionieren so. Und das finde ich irgendwie toll, irgendwie krass.
Absolut, ja, ne, das hast du genau die richtige Rolle gefunden, glaube ich. Und ich meine, wenn man so zurückdenkt, also ich kann mich da genau daran erinnern, so vor 2012, als das erste Mal das Video und den Video gesehen und den Song Chrome gehört haben, also deine, die Vorstellung von Eric Cohen in der Welt. Die Welt wird trifft auf Eric Cohn das erste Mal. Und ich weiß nicht, hast du, als du damals den Song rausgebracht hast, was hast du da, was waren, keine Ahnung, was waren deine kühnsten Erwartungen, also kommerziell und künstlerischer Art? Was hast du gedacht, was danach passieren wird, nach der Veröffentlichung des Songs und des Videos Chrom?
Ich war ja nicht neu in dem Business vor 10 Jahren. Ich habe das ja schon 25 Jahre gemacht und auch viel gemacht und auch Sachen groß angelegt und auch mit Leuten aus der Szene zu tun gehabt und Konzerte gespielt und mit dem Business vertraut gewesen. Insofern wurden einem da schon in einigen Jahren die Falten aus dem Sack gebügelt, auf gut Deutsch gemacht. Also man wusste schon, wie Bescheid, wie der Hase läuft, dass jetzt irgendwie wenn es da ein paar Leute gibt, die das hören, dass das schon irgendwie eine geile Sache ist. Und wenn es sogar hinausgeht, ist es noch geiler. Und ich hatte irgendwie ja auch irgendwie Vertrauen in den Song und in die ersten Sachen und war davon auch total überzeugt und bin ich heute immer noch. Und ich hatte schon irgendwie das als Minimalziel erwartet, was dann auch dabei rausgekommen ist. Mhm. Das hat auch gereicht. Aber es war so das Minimalziel. Ich wollte schon irgendwie so. Wäre schon geiler gewesen, wenn man noch größer gestartet wäre, aber das war halt auch zu ungewöhnlich, würde ich mir sagen. Aber es hat auf jeden Fall so viel Erfolg gehabt, dass ich weitermachen konnte. Ja. Und das ist bis heute so geblieben.
Genau.
Und das ist eigentlich, das zieht sich wie ein roter Faden durch meine ganze musikalische Karriere. Smokeblow oder Eric Cohn, das ging immer irgendwie weiter, es waren nie irgendwie jetzt die riesigen Erfolge gewesen, aber es hat immer Beachtung gefunden und es hat immer sein Publikum gefunden, es hat sich immer ein bisschen weiterentwickelt, es sind immer mehr neue Leute dazugekommen, sodass ich immer nicht aufhören durfte quasi.
Ja.
Verstehst du, wie ich
meine? Ja, ja,
absolut. Oh, Alter, okay, gut, ja, okay, du musst da immer noch zubuttern in die ganze Sache, du musst immer noch so viel Energie reinstecken, es gibt niemanden, der dich da richtig unterstützt, aber dennoch gibt es Leute, die das geil finden, die das hören wollen und das wird auch gekauft und,
ja.
Und irgendwann decken sich auch die Kosten, so dass du nicht mehr drauf zahlen musst und du musst einfach weitermachen.
Ja.
Und wie geil, das scheint irgendwie gut zu sein, was du machst, wenn du so wenig Rückenwind hast, aber dennoch dann irgendwie trotzdem so viel Rückmeldungen bekommst,
ja.
So viel positive Rückmeldungen bekommst, dann musst du aber weitermachen.
Auf jeden Fall, ja. Und ich meine,
du musst immer so was, aber so war bei Smokeblow auch, was bei der ersten Platte,
ja.
So was mit der zweiten und der dritten und der German Angst und macht man alles immer so, nur so eine Treppenstufe.
Ja.
Es war immer nur eine Treppenstufe. Ich hatte nie irgendwie irgendwo mit jetzt den riesigen Breakout gehabt, obwohl es immer prophezeit wurde, jetzt in der nächsten Platte machen sie einen Durchbruch und hier Pustekuchen. Nee. Es war dann immer irgendwie alles echt gut, alles echt okay, aber na gut, so bleibt man auf dem Teppich und das ist auch was Schönes.
Ja, und wo wir über die erste Single Chrom in Sprachen oder gerade gesprochen haben, das ist jetzt quasi so ein All-Time-Favorite, so ein Klassiker, so ein Gassenhauer im Repertoire. Ne? Das ist ja eigentlich auch schön, dass die Leute da auch das nach 10 Jahren immer noch fordern und hören wollen und sagen, ja, geiles Ding, so, wie du damals gestartet bist. Ja, das ist auch viel wert.
Auf jeden Fall. Also ich meine, ich habe ja auch unwahrscheinlich viel Energie in diesen Song gesteckt. Sag mal ganz kurz, mal kurz meine Kippe abzünden, ja? Sowas macht den Podcast nur lebendiger. Dann ist der Typ eine Kette am Zelle. Was soll ich sagen? Also ich habe in Chrom super viel Zeit investiert. Das ist einer der Songs, die am meisten Kraft gekostet haben
in
meinem ganzen Leben. Und es geht dann weiter, gibt es noch ein paar. Es gibt so ungefähr 5, 6 Songs in meiner Karriere, die mich unglaublich viel Kraft gekostet haben. Aber das hat sich im Endeffekt alles auch gelohnt. Also ja, wie gesagt, Chrom ist irgendwie, ja, ist ein Mörder-Song. Ist absolut ein Mörder-Song, total ungewöhnlich, total geil, brollig, rockig, eingängig und ja, mit einer ganz eigenen Sprache geschrieben. Ja. Ich habe da lange darum gebastelt, bis er so wurde, wie er geworden ist. Ich habe echt wirklich monatelang an den Song gebastelt und wieder umgestrickt und ey, das kannst du dir gar nicht vorstellen. was das für eine Sauarbeit war.
Ja, aber letztendlich, ne?
Es gibt ja auch für alle Insider, die es wissen wollen, die sich dafür irgendwie interessieren, für den Scheiß, den ich hier gerade erzähle. Es gibt ja auch eine Chrome 2 Version, das ist eigentlich die Urversion. Die gibt es auch bei YouTube, gibt es auch ein Video zu. Das haben ein paar Bekannte von mir gedreht. Ja. Auch sehr, sehr geil geworden, aber ein völlig anderer Ansatz. Also es ist ganz lustig, wenn man das mal so gegenüberstellt. Wenn man mal die beiden Versionen vergleicht, das sollte man mal tun, wenn man sich dafür irgendwie interessiert für den Scheiß.
Das war im Prinzip
die Rohfassung. Und die ist auch total geil, die Rohfassung. Aber die ist halt ganz anders. Die ist halt viel elektronischer und viel Valium-mäßiger.
Ja.
Viel stranger. Die war noch ein bisschen zu strange, die Nummer. Ja. Okay. Und dann haben wir es ein bisschen mehr auf Rock gebügelt und dann auch mal hat es funktioniert.
Okay. Und ich meine, du. Bei Smoplo hat der echt ganz, ganz krass mit jeder neuen Platte schon was anderes gemacht, so ein bisschen. Ne? Also klar gibt es ja auch roten Faden, aber da habt ihr auch gerne mal die Erwartungen auf den Kopf gestellt und in eine andere Richtung losmarschiert. Bei Eric Cohn ist es ein bisschen konstanter, aber du bist immer noch sehr musikalisch experimentierfreudig. Ne? Also mir geht es noch Eric Cohn-Album. Klingt jetzt auch nicht wie das davor, sondern da gibt es immer ein paar Ausbrüche und ein paar neue, neue Richtungen, die da wieder ausgetestet werden. Kannst du so einen kleinen, also für nächstes Jahr bahnt sich ja ein neues Eric Cohn-Album an, das die fünfte Platte. Kannst du was über die neuen Facetten der fünften verraten? Gibt's da.
Keine Ahnung, es gibt auf der Platte drei Kernsongs. Das ist A Diamant, den habe ich ja schon rausgebracht.
Ja.
Den habe ich schon vor einem halben Jahr rausgeorgelt. Der ist ja auch total geil geworden. Das ist für mich auch so ein total eingängiger Rocksong mit einer echt geilen Hookline. Ich habe echt lang am Pre-Chorus und an der Hookline gefeilt. Ich habe das richtig, richtig hinkomponiert, bis ich es so hatte. Mhm. Immer wieder um Millimeter verschoben den ganzen Scheiß und hier nochmal einen Bogen, da nochmal einen Bogen, da nochmal den Text umgestellt, bis ich da zu diesem einfachen Scheiß gekommen bin. Unser Reiseziel bleibt unerkannt, unser Stern strahlt hell wie ein Diamant, wie ein Diamant, wie ein Diamant. Aber ich fand, die ist halt so einfach aber die hat irgendwie a touch of class, auf jeden Fall. Mhm. Keine Ahnung warum. Ich finde den Klang gut, ich finde die Aussage gut, ich finde das irgendwie sexy, ich finde das irgendwie geil und das ist halt Diamant. Und da habe ich sehr, sehr lange dran gearbeitet. So, weil ich die wollte noch auf Hit bügeln. Also es gibt Songs, sage ich, ich will den voll auf Eingängigkeit und auf Fittigkeit bügeln.
Ja.
Aber dass er dennoch nicht peinlich ist oder so, weißt du? Der muss schon eine gewisse Klasse haben. Dann kommt Reeperbahn,
ja.
Ganz elementarer Song für eine Doku geschrieben.
Ja.
Wurde da angefragt von den Produzenten. So eine NDR, SWR, RBB Produktion. Auch die ARD steckt da irgendwie drin. Mhm. Es geht halt um alte Filmaufnahmen aus dem Stadtteil Hamburg-St. Pauli bzw. Geberbahn. Und ich glaube, diese Doku, die ist schon ziemlich geil. Das ist schon ziemlich gutes, spannendes Bildmaterial, was die da hatten, was sie zur Verfügung hatten. Heinz St. Pauli, Wandel der Zeit von den 50er Jahren bis heute. Irgendwie Jugendgangs, Subkulturen, Kneipen, Kiezgrößen, Biografien, abgefahrene Stories. Einfach irgendwie, ja, diese ganze Spannung dieses Viertels irgendwie auf den Punkt gebracht. Wie gesagt, die haben mich angefragt, ich habe den Song geschrieben, das ist Reeperbahn. Daraus ist Reeperbahn geworden. Der Song ist super einfach geworden. Das erste Mal in meiner Karriere habe ich einen Song, der wirklich nur auf einen Teil basiert. Also im Grund, im Instrumental, beziehungsweise was den Bassloch angeht, passiert, ist es immer das Gleiche. Es ist immer, das verfickt nochmal, immer das Gleiche in diesem Song. Aber der, und dann, der Reiz lag halt da drin, den ganzen Song eigentlich nur vom Gesang her aufzubauen. Mhm. Also nur die Hooklines zu setzen. Auf ein immer wiederkehrendes Thema. Mit einem guten, einfachen Text, der einfach zu der Doku passt, der die Doku einfach auf den Punkt bringt. Und darum geht es um Reeperbahn. Das ist mir auch echt total gut gelungen. Der ist halt wirklich sehr, sehr, sehr rockig, sehr, sehr hittig, aber auch sehr, sehr deutschrockig geworden. Ja. Sehr klassisch auch, sehr klassisch. Hat aber auch eine punkige Note, hat aber auch so eine gewisse Social Distortion Note. Und das ist der Mix, der ist so zwischen dieser Schlagerhaftigkeit, zwischen der Deutschrockigkeit, zu diesem Schmalz und dann mit diesen Social Distortion bzw. Rolling Stones Vibe. Irgendwie so ein bisschen. Das ist, finde ich, irgendwie neuartig auf Deutsch. So, darum geht es auch immer. Es geht ja immer darum, irgendwo was auszuprobieren, seine eigene Handschrift zu hinterlassen, überall in die Ecken zu pissen, wie so ein Köter. Ne, über einen Duftmarke zu hinterlassen. Darum geht's ja. So, dann habe ich den Song und dann kommt der dritte Song, der heißt Trucker.
Okay.
Auf dem Album, also die dritte große Single, sag ich mal. Und Trucker habe ich mir echt die Haare ausgerissen, habe ich mich echt kaputt gemacht. Ich habe über ein halbes Jahr nur an diesem Song gearbeitet.
Oh.
Ja. Die anderen liefen dann so parallel, das waren dann halt so Jam-Sessions und so.
Ja.
Aber an dem Song habe ich permanent und immer wieder dran gearbeitet, umgestrickt, umgebaut, nachher bei den Aufnahmen nochmal zusammengeschnitten und wieder neuen Gesang reingesetzt. Und der Song ist halt total poppig geworden, der ist total Falco-mäßig, der ist total ungewöhnlich, das hast noch nicht auf Deutsch. Aber der hat so einen gewissen Falco-Touch. Ich bin so ein riesen Falco-Fan.
Ja.
Weißt du, so dieses Urgerappe, dieses schlechte Gerappe, mit heutigen Rappern vergleicht. Weißt du, wenn das irgendwie, keine Ahnung, Kolja Goldstein oder irgendwie so, mit solchen Sachen vergleicht, dann ist es irgendwie, es kommt aus einer ganz anderen Zeit. So genauso wie das englische Pendant, die ersten Beastie Boys Sachen und so, weißt du?
Mhm.
Naja, egal. Auf jeden Fall besteht halt die Strophe aus so einem Sprechgesang. Das ist halt nicht sehr wert, so, es ist halt einfach so hingenölt. Aber es hat einen ganz geilen Vibe. Und im Refrain kommt dann eine Dame dazu
okay.
und singt die Hookline. Und die ist halt auch mit so einem schlechten englischen Text versehen. Also das ist halt richtig Falco, weißt du, Out of the Dark und so.
Ja, ja, ja.
Into the light. Und da habe ich versucht, so ein bisschen so diesen Vibe rüberzubringen. Und
das ist
super gut gelungen. Und der Song kriegt dann auch so einen Abba-Touch und keine Ahnung. Und darunter ist aber dann, die Basis ist schon halt total rockig. Total schwer rockig. Schwer stampfend rockig. So.
Okay. Also, dann bin ich dann.
Ja, ich finde ihn ziemlich hittig. Wie gesagt, da hat mir da eine richtig so eine professionelle Sängerin herangeholt, die das für mich gemacht hat, die also quasi da meine Urhook übertragen hat. Und in meiner Urhook klingt das wie Thomas anders weg. Klingt das wie Modern Talking. Das klingt echt wie Modern Talking. Ich hab halt versucht, so eine Frauenstimme zu imitieren, weißt du? Mit so einer Falsettstimme.
Ja, ja.
Oder so Bee Gees-mäßig.
Funky Disco-Stimme, ja, geil.
Ja. Nee, aber sehen das dann so mit Klasse und richtig toll eingesungen und so. Und das ist halt die dritte große Single. Und dazwischen sind viele sehr, sehr punkige Sachen.
Okay.
Sehr, sehr punkig. Sehr, sehr punkrockig. Da ist viel Saufpunk ist da irgendwie dabei. Eine ganze Menge Saufpunk. So richtig so, keine Ahnung, so Dropkick Murphys mäßig und so.
Oh, ja.
Richtig so eine Kreuzberger Nächte mit Dropkick Murphys mit so einem fetten, Rancid-mäßigen Gitarrensound.
Uh-huh.
Also solche Nummern habe ich dabei, noch viel wirklich sehr LA-Punk-mäßige Nummern dabei, sehr TSOL, Social Distortion, Adolescence-lastig. Teilweise auch deutsch-punk-mäßig so Das ist dann Gelsenkirchner drauf, das dann den Koppel ich dann nach Reeperbahn auf. Das ist dann so eine Street-Single. ein bisschen mit Bomberjacken vergleichen. Mhm. So, ja, also sind wirklich sehr viel punkige Sachen dabei, sehr viel knarzige Sachen, aber dennoch schön klassisch geil aufgenommen, mit schönem, angenehmen zu hörenden Sound. Und dann kriegt er automatisch auch wieder sich dann, wenn du es mit so einem geilen Sound versiehst, auch so eine schöne Metal-Kante, oder so eine schöne warme Rock-Kante, dann bist du wieder bei The Kite, haust ein paar, paar geile Flanger-Solo-Gitarren rein und dann klingt das auch nach Eric Cole. Dann schreibe ich da irgendeinen Text, der irgendwie geil klingt und der einen geilen Walz vermittelt und dann hast du irgendwie den Sound, ne? Das ist geile Songs.
Super. Ja. Dafür. Das macht auf jeden Fall gespannt auf das fünfte Album. Und ich meine, wir haben über Reeperbahn gerade gesprochen, den Song. Dass Eric Cohen in einer so einer fünfteiligen ARD produzierten Doku-Serie, Neonstaub heißt die, glaube ich, irgendwie im richtigen Titel, die ab 21.11. Zu sehen ist, auch digital. So mal, also mal Hand aufs Herz, einmal hättest du...
Ich glaube, in der ARD-Mediathek kommt das.
Okay, ja.
ARD-Mediathek.
Ja, aber hey, man hättest du jemals gedacht, so als alter Hardcaller aus dem Kieler Proberaumkeller, mal in der Hochkultur-Mediathek, so der Öffentlich-Rechtlichen, irgendwie da mitzumischen, ist doch schon ein ganz geiler Sprung irgendwie auch, ne?
Ja, aber
wollte
ich auch mal zeigen, das ist ja auch der Sound dafür, das ist ja auch geile Mucke. So. Also ich meine, es ist ja, okay, es ist auch alles schon so ein bisschen breit angelegt und so ein bisschen commercial und so. Mhm. Könnten da irgendwelche Heinis zu sagen, aber ist mir auch wieder alles noch ziemlich egal.
Ja.
Hauptsache es klingt irgendwie geil. Also das ist eigentlich das Einzige, was mich irgendwie interessiert an diesem ganzen Scheiß, so den ich da mache, ist einfach... Ist das geil oder ist das nicht geil? Was denn jetzt letztendlich ist, ist ja scheißegal, weißt du?
Ja.
Das meine ich ja so. Wenn ich irgendwie Bock habe auf einen Deutschpunk-Song, dann mache ich einen Deutschpunk-Song. Hauptsache der ist geil, weißt du?
Ja.
So, wenn ich jetzt Bock auf einen Black Metal-Song, so, dann mache ich auch einen Black Metal-Song so. So lange es irgendwie glaubwürdig klingt. Also ich kann machen, was ich will. Ich bin mein größter Kritiker so und letztendlich sind das alles geile Songs, echt ungewöhnliche Songs. Ich glaube, das sind echt alles ziemlich gute Lieder. So.
Cool. Also,
bin ich von überzeugt.
Ja. Wir sind gespannt alle vom 8. bis 10. Dezember spielst du nochmal mit Eric Cohen drei Shows irgendwie zum Jahresabschluss. Gibt's da schon irgendwie einen Vorgeschmack? Spielt ihr was live schon vom ganz neuen Material? Oder kommen die Klassiker?
Ja, gehe ich mal stark von aus, ja. Wir sind ja gerade dabei, das irgendwie alles einzustudieren.
Okay.
Ist auch gar nicht gleich Probe. Also ich stehe quasi vom Proberaum. Und wir haben jetzt irgendwie neun Bassisten. Und den spielen wir auch gerade ein und machen mit dem gleich die ganzen neuen Sounds und so. Und der Junge ist echt total gut. Also der ist echt wirklich total sehenswert, also wirklich richtig sehenswerter Bassist.
Okay.
Wirklich, also ich meine, die meisten Rockbands spielen ja Gitarristen den Bass, weil es sind eigentlich geschulte Gitarristen.
Ja.
Weißt du?
Ja.
Genau, und du hast selten hast du mal so einen richtigen Bassisten in einer Rockband. Also das fallen mir echt jetzt nicht so viel ein. Also wir hätten einen Metallica beispielsweise bei dem Robert Trujillo.
Ja.
Das ist ja auch so ein richtiger Bassist.
Schön.
Und in Sachen Punkrock fängt der Rancid ein, also Matt Freeman.
Mhm.
So. Von seinem Bassing her ist auch so ein richtiger Bassist. Wie gibt's denn da noch? So Leute, hier Schlier von Wetter Chili.
Ja, natürlich.
So ein richtiger Bassist.
Ja, absolut.
Das hat nicht, das ist ein völlig unabhängiges Instrument zu den Gitarren.
Ja.
So.
Ja.
Was dann gibt's denn? Dann hast du wieder Bassisten wie bei Typo Negative oder so.
Ja.
Also irgendwie, was ist Peter Steele? Ja. Das ist schon sehr an die Gitarre angelegt.
Ja, klar.
Ist ja auch geil. Aber der, so, den wir jetzt da gerade anspielen, Robert heißt er so, der ist richtiger Bassist. Dadurch kriegt der ganze Eric Rohn-Sound nochmal einen ganz anderen Touch. Also es wird irgendwie ziemlich überraschend sein, wenn der Typ loslegt, weil der orgelt die ganze Zeit nach vorne, er spielt die ganze Zeit vorne weg und spielt ganz hart mit den Fingern. Aber spielt das halt alles wirklich wie ein Bassist spielen würde, nicht wie ein Gitarrist. Und das ist irgendwie ganz geil.
Cool. Oh, das wieder stand dann live, irgendwie das irgendwie sehen zu können.
Das wird sehenswert sein.
Super. Natürlich, danach ist dann nochmal irgendwie eine Woche später quasi, nach dem letzten Eric Cohn Showtag, kurz bevor 2022 in den Sack zumacht, Smoke Blow am 17.12. In Berlin. Eine Show, die jetzt schon irgendwie, glaube ich, zweimal verschoben und wurde und so. Und wir hatten letztes Jahr gehofft und dann wurde es doch nichts. Aber jetzt, dieses Jahr, zerlegt ihr das Metropol in Berlin, oder?
Ja, legen das schon in Asche. Scheiß Metropol, nochmal.
Das wollte ich hören.
Ansage.
Auf jeden Fall.
Wir zerlegen das Monopol in Schutt und Asche. Das ist das.
Ja, wir werden Zeuge sein, auf jeden Fall.
Und, auch, es wird total geil und so, auch schön mit drei Gitarren und so, schön ultra brutal, Birdrock-mäßig, da wird wieder in einer Wecke orbelt und es wird gefallen und es wird gefeiert. Und ich glaube, Corona kann jetzt auch nicht mehr in die Quere kommen, irgendwie, es hat sich mal ein bisschen aus Coronis.
Ja.
Und die können alle schön ihr Maul halten da oben. Warte mal ganz kurz.
Ja.
Jetzt ist mal hier irgendwie mal wieder ein bisschen wieder Launebier angesagt.
Absolut. Ja, freuen wir uns alle auch schon auf, definitiv. Vielleicht irgendwie zum Abschluss noch was ein bisschen Beklopptes. Also wir haben ja über Smoke Blow gesprochen, wir haben ja über Eric Cohn gesprochen. Ich habe mir einfach mal so vorgestellt, wie wäre das denn eigentlich, wenn sich Jack Latten und Eric Cohn mal in der Kneipe begegnen würden? Würden die sich blind verstehen und einen kippen oder eher aufs Maul hauen?
Das ist eine krasse Frage. Naja, wenn man es mal oberflächlich betrachtet, also eine oberflächliche Betrachtungsweise ein bisschen trivial, würde Jack Latten Eric Cohn natürlich voll aufs Maul hauen.
Ja.
Weil Jack Latten ist ja irgendwie so dauerwütend und hasst ja auch alles poppige und
mainstreamige.
Er ist der Gegenentwurf zum Mainstream.
Ja.
Er ist irgendwie so der DJ Allen von Motorhead oder irgendwie so.
Ja, genau, ja. Ja.
Das ist ja so die Jack Latten-Figur, so völlig überdreht und und Eric Cohn ist ja so ein bisschen der erhabene, leicht melancholische, keine Ahnung, in Queen-Dimension denkende Poser-Typ. Ich habe keine Ahnung, ja. Ich glaube eigentlich, wenn sie ins Gespräch kommen würden oder irgendwie so, nachdem sie sich erstmal gegenseitig auf die Fresse gehauen haben, würden sie sich, glaube ich, ziemlich gut verstehen und irgendwie beste Freunde werden.
Genauso würde ich mir das auch vorstellen. Genau. Erstmal aufs Maul hauen und dann einen saufen und dann merken, ja, sind.
Das ist das.
Wir kommen doch klar.
Genau, das ist nämlich das.
Oder? Ja, denke
ich. Ja, wahrscheinlich. Genau. Ja, das kann ich mir nur gut vorstellen.
Ja, definitiv. Ja, sehr schön. Okay, cool.
Alter Frank. Dann,
ja.
Danke dir.
Danke dir. Nochmal.
Komm, der ist ja schon hier unten hier. Proberaum. So, spielt mal was da, ihr Hunde. Spielt mal was, du Hund.
Okay.
Wo ist der Robert? Robert, komm mal spielen auf dem Bass. Los, Robert, zeig mal, was du drauf hast. Willst du noch anfangen?
Ja, klar. Oh, ich höre Bass.
Alter, das ist unser Roberto.
Alles klar, das war die absolute Live-Premiere jetzt hier. Das war
die das war jetzt gerade die Live-Review.
Live on Air, Alter.
Das ist ja so, Alter. Keine Ahnung, wo der Typ herkommt, ey. Sondern war er da.
Okay, ja, wir freuen uns drauf. Also das wird nochmal
okay, eine Folge. Von Roberto, oder was? Also zum Abschluss fangen wir jetzt mal tschüss.
Ja.
Und wir lassen das ganze schöne Interviewchen, das wir mal aufklingen mit Lokomotive von Robert gespielt.
Alles klar.
Robert, spiel bitte mal Lokomotive auf. Moment. Jetzt kommt Robert. Muss das gar nicht so laut sein, das ist, glaube ich, so übersteuert. Das ist hier so ein Podcast. Wie geht's denn jetzt?
Okay.
Was ist das denn für ein Bassland, ey? So ein Mini Orange oder sowas. Ist das so? Ist das zu laut?
Nee, komm rüber. Okay.
Mach mal weiter. Leider.
Digga, geiler Scheiß.
Von Eric Cohen wird in den nächsten Jahren also noch ordentlich zu hören sein, sowie von Smokeblow auch auf den Bühnen immer wieder, zum Beispiel dieses Jahr noch am 16.12. in Köln und am 17.12. in Berlin für einen ordentlichen Weihnachtsslam.
Und wenn ihr noch euch ein bisschen tiefgehender mit der Geschichte von Smokeblow auseinandersetzen wollt, kann ich euch noch den kommenden Metal Hammer ans Herz legen, der Mitte Dezember erscheint, nämlich konkret am 14.12.
Richtig.
Darin lest ihr dann auch nochmal ein besonderes History-Interview von dem Kollegen Frank Thieses mit Jack Latten und MC Straßenköter.
Das ist ein echter Name.
Ja, und dann bleibt uns nur noch, euch auf die kommende Podcast-Episode hinzuweisen, die ab dem 16. Dezember zu hören sein wird. In dieser besprechen wir natürlich wieder die aktuellen Alben der Woche.
Hint, kommt da auch noch was?
Hint, es wird noch schlimmer.
Es wird schlimmer, als es ist.
Doch, wir werden besser.
Das sehen wir noch.
Das sehen wir, genau. Außerdem gibt es natürlich auch wieder einen Interviewgast und das ist beim nächsten Mal JJ alias Michael Kogler von Harakiri for the Sky, mit dem wir über die Re-Releases seiner Band sowie den Status Quo von Harakiri sprechen. Und wir würden uns freuen, wenn ihr dann auch wieder reinhört.
Genau. Um es nicht zu verpassen, abonniert diesen Podcast, lasst ein Like da und einen Kommentar. Das hilft uns, weitere Reichweite aufzubauen und noch mehr Metalheads mit unseren harten Worten zu erreichen. Danke euch fürs Dranbleiben und fürs Zuhören und die Unterstützung. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, macht's gut und bleibt Maximum Metal.
Tschüss.